Ja, also sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für das Kommen. Also wir haben heute eine neue Vorlesungsreihe, die wir jetzt aktuell veranstalten. Und zwar geht es primär um Gendermedizin, eine Disziplin der Medizin, die sehr wichtig ist, weil es vor allem auch in Richtung personalisierte Medizin geht. Also es geht darum, Männer und Frauen so zu behandeln, dass es wirklich auch geschlechtsspezifisch der Fall ist. Es gibt Unterschiede, sowohl also psychosoziale als auch biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die auch berücksichtigt werden müssen, wenn man hier behandelt. Und natürlich haben wir heute auch hier sehr schöne Vortragende eingeladen. Also wir haben zwei hochkarätige Professoren auch aus dem AKH heute anwesend. Zum einen den Professor Kautzki, der von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie gekommen ist und auch die Ambulanz an der Abteilung für Sozialpsychiatrie leitet. Der Professor Kautzki hat letztes Jahr auch eine sehr interessante Publikation zum Thema Adipositas und psychische Erkrankungen publiziert, wo er auch aufzeigen konnte, dass es hier geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, nämlich beispielsweise, dass Frauen mit Adipositas auch ein noch höheres Risiko, nämlich ein dreifach höheres Risiko für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen haben und bei den Männern aber dieses Risiko nicht so stark ausgefallen ist. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch den Professor Harun Fajkovic. Auch hier haben wir wirklich einen tollen Vortragenden. Er ist der stellvertretende Leiter der Abteilung für Urologie im AKH Wien und hat auch die Professur für urologisch-onkologische Chirurgie inne und hat auch Auslandsaufenthalte in New York hinter sich. Und hier eben wird uns heute die Gender-Aspekte in der Urologie präsentieren. Ich werde die Einleitung machen und kurz einmal über die aktuellen Themen der Gendermedizin referieren und auch einmal kurz aufzeigen, was eigentlich Gendermedizin bedeutet. Es ist ganz wichtig, dass man hier vor allem am Anfang auch die Begrifflichkeiten kennt. Hier gibt es Unterschiede, die ich Ihnen jetzt gerne präsentieren möchte. Gut, hier sehen Sie auch noch einmal das Programm, also ich werde jetzt einleiten und danach kommen eben die Gender-Aspekte in der Urologie und in weiterer Folge werden dann eben diese in der Psychiatrie aufgearbeitet. Wenn man von Gendermedizin spricht, dann ist ganz wichtig, dass man hier auch die Geschichte vorweg kennt. Also wir wissen, dass ja vor allem das Weltbild lange Zeit, sehr lange Zeit männlich dominiert war und auch der Mann lange Zeit als Prototyp auch in der Medizin galt. Das war ja so auch, dass vor allem Frauen lange Zeit nicht zum Medizinstudium zugelassen wurden. 1897 war es so, dass die erste approbierte Ärztin abschließen konnte und 1900 war es so, dass vor allem die erste Frau in Wien letztlich Medizin studieren durfte. Und das, was hier sehr wichtig ist, ist, dass vor allem auch diese Frauengesundheitsforschung essentiell ist, um auch die Gendermedizin, die geschlechtsspezifische Medizin voranzutreiben. Und das ist auch interessant, nämlich der Beginn der Frauengesundheitsforschung hat dann auch dazu geführt, dass es auch eine neue Schiene der Männergesundheitsforschung gab. Das, was man sagen muss, ist, dass vor allem natürlich die Medikamente beispielsweise lange Zeit nur an Männern ausgetestet wurden. Aktuell ist es so, dass die meisten Journale, Forschungseinrichtungen schon voraussetzen, dass hier auch die geschlechtsspezifischen Aspekte in die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Arbeiten eingeschlossen werden. Wenn man sich jetzt hier die geschlechtsspezifische Medizin ansieht, dann handelt es sich hierbei um wirklich personalisierte und individualisierte Medizin, die den Menschen und vor allem den Frauen und den Männern geschlechtsspezifisch noch mehr helfen soll. Und dahingehend ist es eben ganz essentiell, dass hier auch mehr noch geforscht wird. Wenn man von Gendermedizin spricht, dann ist es ganz wichtig, dass man einmal zwischen diesen beiden Geschlecht oder zwischen diesen beiden Begriffen unterscheidet. Zum einen gibt es den Begriff Sex, der für das sogenannte biologische Geschlecht spricht, und auf der anderen Seite auch Gender, der das sogenannte psychosoziale Geschlecht widerspiegelt. Das biologische Geschlecht ist ein Geschlecht, das vor allem durch Hormone, aber auch Gene und auch die Chromosomen letztlich geprägt wird. Das X-Chromosom bei den Frauen, sehr komplex aufgebaut, beinhaltet ca. 1500 Gene, die auch für die Funktionen des Herzens, des Gehirns und des Immunsystems verantwortlich sind. Und wir haben natürlich auch das Y-Chromosom bei den Männern und auf der anderen Seite auch hier Gender, der zweite Begriff, das psychosoziale Geschlecht. Dieses psychosoziale Geschlecht, das ist eben geprägt durch kulturelle Gegebenheiten, Bildung, aber auch Ernährungsgewohnheiten spielen hier mit ein. Wenn man sich jetzt das biologische Geschlecht ansieht, dann weiß man, dass es hier eben vor allem auch Interaktionen oder auch mit den Entwicklungen der gonadalen Funktionen, dem hormonellen und dem endokrinen Geschlecht gibt. Das biologische Geschlecht spiegelt auch die inneren Geschlechtsorgane, aber auch natürlich die Hormonproduktion im Hoden und auch in den Ovarien wider. Und auf der anderen Seite ist das biologische Geschlecht auch zusammenhängend natürlich mit dem genitalen Geschlecht, dem Wachstum der äußeren und auch der Entwicklung der äußeren Geschlechtsmerkmale etc. Gendermedizin ist ganz wichtig, also wir haben das biologische Geschlecht und wir wissen, dass es hier vor allem beim Körperaufbau signifikante Unterschiede, geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Wir wissen, dass Frauen prinzipiell einen niedrigeren Body Mass Index im Vergleich zu den Männern haben. Sie haben eine geringere Organgröße und sie haben einen höheren Fettanteil, einen höheren Körperfettanteil, und das ist so essentiell vor allem bei der Resorption der Medikamente und auch der Wirkung der Medikamente, und deshalb ist es so wichtig, dass eben diese geschlechtsspezifischen Aspekte auch in die klinische Forschung mehr einfließen. Der geringere Muskelanteil ist auch bekannt, und vor allem auch der geringere Anteil der Magensäure bei den Frauen führt auch dazu, dass die Wirkung der Medikamente abgeändert wird. Genauso wie die Nierenfunktion. Wir wissen, dass die glomeruläre Filtrationsrate bei den Frauen niedriger ist. Wir haben auch vor allem bei den beim Körperwasser geschlechtsspezifische Unterschiede, aber auch bei der Leberfunktion, bei der Aktivität der Leberenzyme gibt es Unterschiede, und natürlich gibt es beispielsweise auch hormonelle Schwankungen. Man weiß zum Beispiel, dass bei Frauen mit Diabetes mellitus Typ 1 es hier zu massiven Schwankungen des Blutzuckers im Rahmen der verschiedenen hormonellen Zyklusphasen kommen kann. Aber natürlich auch in der Schwangerschaft kommt es zu Veränderungen auch des Körperaufbaus, und auch im Rahmen der Verhütung und der Menopause treten hier einfach Veränderungen, physiologische Veränderungen ein, die nicht nur bedeuten, dass diese auch physiologisch sind, sondern beispielsweise auch in der Menopause das Risiko für Erkrankungen bei Frauen ansteigt. Man weiß, dass Frauen, die in die Menopause kommen, auch ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Die Gefäße werden steifer, das Risiko für Bluthochdruck steigt an, aber beispielsweise auch die Cholesterinwerte gehen in die Höhe, und das ist vor allem ein Zeitpunkt, wo man sehr aufpassen muss und auch hier in der klinischen Praxis sehr aufmerksam sein muss. Das andere oder der andere Begriff, der sehr wichtig ist, ist eben Gender. Also Sie kennen diese beiden Begriffe auch aus den Medien, aber ganz wichtig ist, dass man diese beiden trennen muss. Nämlich Gender steht für das psychosoziale Geschlecht, und wir wissen, dass das ein Ergebnis aus dem sozialen Geschlecht ist, also ist ein Ergebnis aus Erziehungen, aber auch Rollenzuweisungen im Alltag, eben durch diese kulturellen Gegebenheiten, Ernährungsgewohnheiten. Es ist somit ein sozial erlerntes Geschlecht und damit auch im Laufe des Lebens veränderbar. Auf der anderen Seite eben das biologische Geschlecht, wo wir sehen, dass dieses ja durch die Hormone beeinflussbar ist und auch durch die Chromosomen und dadurch nicht sozial erlernt ist. Das, was man auch wissen muss, ist, dass vor allem diese beiden Begriffe, also sowohl oder auch Geschlechter, nämlich das biologische und auch das psychosoziale Geschlecht, immer miteinander interagieren und hier natürlich die Ernährung, die Gesellschaft, Lifestyle auch mit den epigenetischen Faktoren, den Genen und auch den Geschlechtshormonen in ständiger Interaktion stehen. Gendermedizin ist insofern ganz wichtig und vor allem hier auch in der klinischen Forschung essentiell, weil einfach diese soziale Ungleichheit besteht. Wir wissen, dass es Unterschiede sowohl in der Bildung gibt, aber auch im Einkommen, Macht und Prestige. Auch hier gibt es wahnsinnige Unterschiede zwischen Männern und Frauen und hier ist eben das Ziel, diese zu untersuchen und vor allem auch dazu und diese aufzudecken. Und vor allem in der Medizin ist dieses Thema so wichtig, Gendermedizin, Frauen sind anders gesund und auch krank als Männer. Wir wissen beispielsweise das Paradebeispiel der kardiovaskulären Erkrankungen. Frauen haben häufiger diese atypischen Symptome unter Herzinfarkten, sie leiden häufiger darunter unter Symptomen wie Rückenschmerzen oder auch Müdigkeit, wohingegen die Männer eben diese typischen Symptomatiken wie diesen ausstrahlenden Schmerz in den linken Arm und auch diesen starken Brustschmerz verspüren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei den verschiedenen Erkrankungen Unterschiede. Beispielsweise Diabetes ist eine Erkrankung, die prinzipiell häufiger bei Männern diagnostiziert wird. Aber auch das ist vor allem mit den diagnostischen Maßnahmen zusammenhängend. Auf das komme ich dann auch noch im weiteren Verlauf zurück. Auch interessant natürlich, Frauen werden anders behandelt als Männer. Man weiß, dass Frauen seltener die leitliniengerechten Vorgaben, vor allem für die Zielwerte von kardiovaskulären Risikofaktoren, wie zum Beispiel Cholesterin oder auch Bluthochdruck erreichen und hier auch unterbehandelt sind im Vergleich zu den Männern. Und interessanterweise ist es auch so, dass Frauen prinzipiell im ärztlichen Bereich anders behandeln als Männer. Und man weiß hier, dass Frauen vor allem empathischer auch im Umgang mit den Patientinnen sind, sich mehr Zeit nehmen und hier eben dann auch dieser Unterschied resultiert. Und das, was ich schon angesprochen habe, ist auch, dass Frauen Medikamente anders vertragen als Männer. Es ist so, dass die meisten Medikamente eben an den Männern ausgetestet wurden und dadurch eben vor allem die Nebenwirkungsrate auch bei den Frauen höher ist. Auch hier im Diabetesbereich, das ein Bereich ist, wo man wirklich sehr viel klinische Forschung auch betrieben hat, zeigen sich hier diese geschlechtsspezifischen Unterschiede. Das ist eine ganz wichtige Folie. Also wir wissen eben, Medikamente wurden oder werden auch heute leider noch überwiegend an Männern getestet. Die Ergebnisse sind somit nur eingeschränkt auch auf Frauen übertragbar. Der weibliche Körper reagiert anders. Wir wissen, dass die Körperfettverteilung, aber auch die Körperwasserverteilung zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ist. Die unterschiedliche Leberenzymaktivität, aber auch die Magensäure spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Und natürlich auch der Hormonstatus. Auch die Wirkung der Medikamente kann sich im Rahmen der unterschiedlichen Zyklusphasen verändern. Das ist auch bekannt und auch, wenn es in Richtung der Menopause geht, kommt es zu einer Veränderung der Medikamentenwirkung. Das, was auch wichtig ist, ist, dass bekannt ist, dass vor allem Frauen in Österreich eine höhere, also nicht nur in Österreich, sondern prinzipiell eine höhere Lebenserwartung haben. In Österreich 2022 war die durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen 84 Jahre und bei Männern 89 Jahre. Und hier spielen auch diese weiblichen Geschlechtshormone eine ganz wesentliche Rolle. Und zwar ist es so, dass vor allem Östrogen bis zum Eintritt der Menopause einen protektiven Faktor darstellt. Das ist ein Faktor. Das Östrogen verbessert die Elastizität der Gefäße, verringert das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist auch einer der Gründe, warum Frauen erst 10 Jahre später im Vergleich zu Männern Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Aber dann, wenn die Menopause eintritt und eben hier vor allem dieser Abfall des Östrogens resultiert, steigt das Risiko für die kardiovaskulären Erkrankungen bei Frauen sehr stark an. Das, was wir auch wissen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, das 65. Lebensjahr zu erreichen, bei Frauen prinzipiell höher ist als bei Männern und aber vor allem bei Männern zwischen dem 20. und 34. Lebensjahr doppelt so viele Männer wie Frauen versterben. Das ist vor allem auf den doch etwas aggressiveren Lebensstil, sei es beispielsweise beim Substanzabusus, zurückzuführen. Die Todesursachen sind auch wesentlich. Wir wissen, dass prinzipiell Männer häufiger auch die Diagnose eines Herzinfarktes gestellt bekommen. Sie sehen hier die Haupttodesursachen in Österreich 2022. Und das, was man hier sieht, ist, dass zwar mehr Herzinfarkte bei Männern diagnostiziert werden, aber bei den Sterbefällen hier oder die Todesfälle häufiger unter diesen Ereignissen bei den Frauen stattfinden. Und das ist zum einen auch auf diese Tatsache zurückzuführen, dass die Symptome atypisch sind. Müdigkeit, Rückenschmerzen sind einfach nicht diese typischen und klassischen Symptome, wo wir auch wissen, dass diese mit Herzinfarkten zusammenhängen können. Sie sehen auch hier, dass Männer häufiger als Frauen an bösartigen Neubildungen, Krebserkrankungen versterben und auch hier wieder sehr schön aufgezeigt, dieses häufigere Versterben an Verletzungen und Vergiftungen bei den Männern im Vergleich zu den Frauen. Die Definition von Gendermedizin ist auch ganz wichtig. Gendermedizin ist eben eine Disziplin der Humanmedizin, die sich den geschlechtsspezifischen Unterschieden und hier eben vor allem dem Einfluss vom biologischen und auch dieser Interaktion dieses psychosozialen Geschlechtes widmet und hier eben eine bestmögliche personalisierte Medizin herbeiführen möchte. Ich möchte nur kurz einen Ausblick zu einer Erkrankung aus dem endokrinologischen Bereich geben, einer wichtigen Erkrankung Diabetes mellitus, wo wir sehr aktiv forschen und auch hier letztes Jahr eine Publikation veröffentlicht haben, wo wir aufzeigen konnten, dass eben vor allem diese Diagnose bei Frauen von Diabetes mellitus viel zu spät erkannt wird und auch diagnostiziert wird im Vergleich zu den Männern. Und einer der Gründe ist beispielsweise auch die Diagnostik. Wir wissen, dass Männer häufiger erhöhte Nüchtern-Glukosewerte haben im Vergleich zu Frauen. Und das sind natürlich Parameter, die gehäuft auch bei den Vorsorgeuntersuchungen abgenommen werden. Und auf der anderen Seite aber Frauen häufiger beispielsweise eine gestörte Glukosetoleranz haben, die nur mittels des aufwendigeren Zuckerbelastungstests diagnostiziert werden kann. Auf der anderen Seite wissen wir eben, dass Frauen mit Diabetes auch häufiger unter diesem sogenannten Diabetes-Distress leiden, auch hier häufiger unter psychosozialem Stress zu leiden haben. Und wir wissen auch, dass männliche Geschlechtshormone bei den Frauen das Risiko für Diabetes erhöhen und vor allem Östrogen, niedrige Konzentrationen von Östrogen, das Risiko auch negativ beeinflussen. Das, was auch essentiell ist, wir wissen, dass vor allem Diabetes mellitus auch bei Frauen in der Prämenopause oder bei jüngeren Frauen hier diesen protektiven Effekt des Östrogens blockieren und dadurch dann diese Frauen mit Diabetes auch ein sehr stark erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzfehler haben, aber auch eben für kardiovaskuläre Mortalität trotz dieses Östrogeneffektes sehr stark in die Höhe getrieben wird. Aber auch die Nierenerkrankungen kommen bei Frauen mit Diabetes häufiger vor, diese Komplikationen im Vergleich zu den Männern. Und das sind natürlich Sachen, die aufgezeigt werden müssen, Erkrankungen, Komplikationen, die mehr in Angriff genommen werden sollten. Bei der Therapie auch ganz wichtig, das, was wir aufzeigen konnten, auch nach einer Literaturrecherche, war eben, dass die Therapie eben bei Frauen, also Frauen sind häufiger eben untertherapiert und auch bei den Wirkungen wissen wir, dass vor allem dass beispielsweise das Metformin, ein sehr wichtiges Medikament in der Diabetologie bei Frauen, häufig auch mit Nebenwirkungen zusammenhängt. Frauen, bei denen diese Medikation begonnen wird, haben häufiger gastrointestinale Symptomatik im Vergleich zu den Männern oder sei es beispielsweise auch die Pioglitazone, auch eine wichtige oder jetzt aktuell nicht mehr so wichtig, damals eine Medikation, die auch nicht so selten angewendet wurde. Wir wissen, dass hier vor allem das Frakturrisiko beim Knochen bei den Frauen gesteigert wird.